Die Katze beißt in Draht, einer der ja, Top-Songs von Rasta Knast. Bei mir am Telefon der Atti und der Dom.
Jo, moin moin.
Der Martin ist im Chat bei uns, der liegt ja im Krankenhaus. Schöne Grüße nochmal.
Er liegt nicht mehr im Krankenhaus, er ist mittlerweile zu Hause, aber er muss sich noch ein bisschen schonen, denn er hat massiv gelitten unter einer, Dom, wie hieß das nochmal? Eine subsequentielle faktomatische Brachialitis ist natürlich nicht so einfach auszusprechen.
Ja, dann mal gute Besserung.
Also wer sich da näher informieren will, da gibt's halt ein so schlaues Buch, da kann man ja mal im Pschyrembel nachschlagen.
Ja, man ist vor nichts geschützt so ungefähr. Rasta Knast, eine Band, die das vierte Album gerade rausgebracht haben. Das dritte kam 2001 raus, die Bandera Pirata.
Jo, genau.
Und dann war eigentlich erstmal ein bisschen Feierabend, Ruhe.
Ja, Feierabend nicht, aber es war schon eine ruhigere Phase. Also dann gab es ja mehrere Besetzungswechsel und zeitweilig ist relativ lange auch nichts passiert. Aber also die Band war offiziell jetzt nie aufgelöst und also so gesehen war nicht Feierabend, aber viele Live-Konzerte halt und die Wechsel, die waren ein Grund dafür, dass sich natürlich die Produktion von neuen Songs und überhaupt ein neues Album zu machen, dass sich das arg in die Länge zieht, weil man immer wieder zusieht, dass überhaupt halt eine Lücke gefüllt ist und die Band weitergehen kann.
Aber Rasta Knast immer präsent, immer auf Tour gewesen? Waren ja auch viel im Ausland unterwegs?
Ja, im Ausland. Das gehört aber schon auch so ein bisschen zur Band einfach dazu irgendwie. Also wir glauben mal, dass sich Rasta Knast ja relativ viel auch über die Melodik von den Songs definiert und dass es deshalb vielleicht ein bisschen losgelöster von den Textinhalten ist, als das bei anderen Bands zum Teil so ist. Und deshalb können wir auch zum Beispiel, wenn wir in Brasilien spielen oder so, dann feiern die Leute vor der Bühne oder in Russland oder so oder in Spanien, dann wird vor der Bühne gefeiert und wir glauben eigentlich, dass so diese Melodik der Songs so ein bisschen so ein sprachloses Verständigungsmerkmal ist. Also da muss es nicht unbedingt einen bestimmten Sprachraum geben, damit die Leute feiern können, weil einfach die Melodien zu einem Teil fesseln. Natürlich sind uns dann die Textbotschaften auch wichtig, aber wir hoffen dann auch gerade die irgendwie sozusagen auf Basis der Melodien, die ja erstmal nicht sprachgebunden sind, ins Ausland transportieren zu können. Und wir glauben eigentlich, dass das daher kommt, dass wir auch im Ausland spielen können.
So. Ja, wir sind selber immer wieder positiv überrascht, wie gut das funktioniert und dass wir halt die Songs halt in anderen Ländern beziehungsweise im Ausland halt auch so gut angenommen werden. Und ja, wie Atti schon sagt, das wird quasi diese Sprachbarriere wird vielleicht durch die Melodien da gebrochen irgendwo und ja, es funktioniert halt und das ist echt super.
Und wir freuen uns sehr drüber, weil es immer echt absolut geile Erlebnisse sind, wenn man dann ins Ausland fährt irgendwie und kriegt so halt die Szene in anderen Ländern mit, die ist immer ein Stück anders und es ist immer eine absolute Bereicherung irgendwie, das mitzukriegen, wie sie dann ist und es lässt einen auch irgendwie die Zustände hier in einer anderen Art und Weise so sehen und überdenken.
Man lernt viel und man tauscht sich halt auch mit anderen Bands und netten Leuten, die man da kennt, aus und einige Freundschaften haben sich dadurch auch schon gebildet und wir sind dann halt, ja, zum Beispiel mit Agrotoxico aus Brasilien immer noch immer im Kontakt im Prinzip, wird ja jetzt immer einfacher mit dem ganzen Online-Quatsch und ja, so wird die ganze Punkrock-Welt quasi ein bisschen zusammengeführt und ja, da ist halt eine super Sache soweit.
Also Rasta Knast ist ja schon in Schweden gewesen, in Norwegen, Brasilien, Japan, England, Irland, Russland und gerade auch letztes Jahr, glaube ich, in Spanien oder was? Nee, dieses Jahr sogar, ne?
Nee, letztes Jahr in Spanien.
Doch, letztes Jahr, okay. Das ist wieder so, Japan, ist einer von euch in Japan bei gewesen?
Also von uns beiden ist im Prinzip keiner in Japan gewesen, das war vor unserer Zeit. Martin ist in der damaligen Besetzung mit Peter, Thomas und Phil in Japan gewesen. Und ja, das war aber 2003, glaube ich, wenn wir uns da richtig entsinnen. Und wir sind ja dann 2007 beziehungsweise ein bisschen später dazugekommen. Und von daher, das war vor unserer Zeit. Ja, aber die Band ist eigentlich permanent relativ viel rumgekommen so.
Aber das Ding ist auch, wenn ihr so im Ausland spielt, habt ihr ja meistens dann auch mit irgendeiner Band von dort eine Split rausgebracht Und dann ja auch immer, glaube ich, sogar einen Song, auch fast immer in der Sprache. Einen japanischen Song, glaube ich sogar.
Ja, es gab da Splits. Es gab eine Splits mit den Crispy Nuts, die Kanpai. Also das jetzt speziell auf Japan bezogen, aber generell ist das eigentlich nicht so, dass dann meistens bei Auslandstouren ein Split mit anderen Bands rausgekommen ist. Also es gab in der Regel Bands, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die das teilweise für uns organisiert haben und mit denen wir uns auch nach wie vor gut verstehen. Aber eine Split war eigentlich eher so nur bei wenigen das Resultat davon oder kam dazu. Im Prinzip so. Ansonsten bei den meisten Auslandstouren haben wir schon mit anderen Bands zusammengearbeitet und gefeiert, natürlich. Aber haben nicht unbedingt dann gemeinsame Plattenprojekte gemacht.
Auf welchen Auslandstouren wart ihr beiden dabei?
Brasilien waren wir, Irland, England, Russland, Spanien, Schweiz, Österreich, Schweden. Glaube ich, ne?
Also fast überall außer Japan so ungefähr.
Ja, außer Japan und Estland.
Okay, Russland.
Aber da jetzt ne, keine Garantie drauf. Also wir wissen nicht ganz, wo die anderen Jungs sich vorher schon rumgetrieben haben, ne?
Wir haben ja quer durchgewiesen, wahrscheinlich schon so ungefähr. Aber Russland doch bestimmt auch sehr interessant.
Oh, absolut großartig, absolut beeindruckend. Also das ist, man merkt schon, wenn man da hinkommt, dass es mal ja, man merkt schon wirklich, es gab im Kalten Krieg zwei Machtblöcke im Prinzip und man kriegt ja dann im Westen gerne Russland oder auch die ehemalige Sowjetunion als unterentwickelt serviert und präsentiert, was ja auch dem kulturellen Einfluss der Amis, der hier ja ziemlich groß ist nach wie vor, irgendwo entspringt. Aber wenn man da hinkommt, merkt man schon, dass das Land gigantisch ist und das ist eine eigene Welt für sich, die oftmals so von westeuropäischen Ländern wie auch Bundesrepublik Deutschland von außen einfach als pauschal, ah ja, der Ostblock abgetan wird. Aber das ist, wie gesagt, ist wirklich eine Welt für sich und es ist gigantisch und es ist irgendwo echt beeindruckend.
Aber super Szene halt und auch super engagierte Leute da, die halt wirklich mit Herzblut da die Konzerte organisieren und ja, halt sich da dem Punk verschrieben haben.
Bestimmt auch ein geiler Zusammenhalt, so in solchen Szenen da.
Auf jeden Fall.
Ja, absolut, ja. Und da ist ja auch die Gegenseite relativ militant und so.
Ja.
Und von daher, als wir zum Beispiel dann an kritischen Ecken waren, da waren wir zum Beispiel beim Igor von What We Feel, die jetzt 2013 auch auf dem Resist spielen und was Freunde von uns sind und die haben uns wirklich herzlich aufgenommen da in ihrem Hochhausplattenbau. Und haben uns beschützt, hatten alle permanent Pfeffersprays dabei, als wir in deren Ecke unterwegs waren, weil sie es für eine gefährliche Region hielten einfach. Und das war da eine ganz andere Relevanz, als wenn man hier, also zumindest in Westdeutschland jetzt rumläuft irgendwie, ist die Gefahr wesentlich höher, dass man plötzlich angegriffen wird dann von irgendwelchen nationalistischen Gruppen. Und ja, von daher hat dieser subkulturelle Aspekt da schon noch eine andere Beimengung und eine andere Assoziation mit Gefährlichkeit, als er hier oft hat.
Ich habe schon mal von Bands gehört, die auch in Russland gespielt haben, dass man da teilweise, gerade auch in Moskau, wenn man da dann zum Gig fährt, dass man dann in der U-Bahn irgendwie doch schon anders angezogen rumfährt und sich dann vom Konzert umzieht, so ungefähr, weil es einfach zu gefährlich ist in Russland.
Das haben wir nicht gezielt gemacht. Wir waren auch eigentlich im Winter da. Also es waren so 30, 35 Grad minus.
Arschkalt.
Jo.
Mit Löcher in der Hose ist das nicht so ein schlauer Plan.
Dom hat immer gerne mal Löcher in der Hose, vor allem an den Knien. Und das wird dann durchaus mal ein bisschen eiszapfenmäßig. Aber als wir da waren, waren halt einfach auch die meisten Russen wintermäßig gekleidet. Und in, so in der Winterkleidung erkennt man nicht unbedingt die politische Gesinnung, ja
Ja.
genau, von jemandem heraus, weil einfach jeder erstmal möglichst dicke Jacken trägt und möglichst dicke Mützen, um tatsächlich nicht die Ohren abzufrieren irgendwie. Aber
Okay.
gerade so auf die Moskauer U-Bahn bezogen, kann man echt sagen, was da hängen geblieben ist als Eindruck, dass die echt beeindruckend ist, also absolut beeindruckend, weil die wurde ja in den 50ern unter Stalin als Prestigeobjekt des Sowjetkommunismus errichtet, so im Sinne von, ja, wir zeigen der Welt mal, dass wir hier als Arbeiter- und Bauernstaat irgendwelche gemeinsamen Werte schaffen können, die durchaus weltweit konkurrieren können, und dementsprechend ist die halt völlig überstilisiert, und du siehst überall in den U-Bahn-Stationen da irgendwelche Kronleuchter hängen und Stuckverzierungen und so.
Prunkvoll aufgemacht, immer die Hallen da.
Da sieht jede U-Bahn-Station aus wie hier so der Reichstag irgendwie. Also das war schon ein beeindruckendes Szenario, absolut.
Ja, ja, glaube ich, ja. Immer wieder geil bestimmt, wenn man woanders spielen kann und mal wirklich andere Szenen auch kennenlernt irgendwo.
Ja, also wir wollen auch gerne dahin zurück, das war spannend, echt.
Um mal auch mal Vergleiche so auf der Welt ziehen zu können, nicht nur immer die deutsche Szene, sondern auch mal, ja, Einblick in andere Szenen zu haben.
Ja, ganz genau. Und genau. Darüber austauschen, und beide Seiten profitieren eigentlich immer davon halt, ne?
Gibt es eine weltweite Szene, die euch besser gefällt als die deutsche?
Das kann man nicht so verallgemeinern. Also es hat eigentlich jede Szene so ihre speziellen Eigenschaften, und die deutsche ist natürlich für uns schon das Zuhause so, weil wir einfach hier am meisten unterwegs gewesen sind so. Die meisten Leute kennen, man kann sich verständigen, ohne dass man irgendwie sich Mühe geben muss, zu übersetzen und in einer anderen Sprache zu sprechen. Und von daher werden wir uns hier sicherlich immer irgendwo in einer gewissen Art und Weise zu Hause fühlen. Was jetzt aber losgelöst ist halt von Deutschland als politischem System oder als Aggregation kultureller Eigenschaften oder sowas. Also da gibt es schon in anderen Ländern viele Dinge, die haben irgendwie, man denkt so, oh ja, das ist ja mal irgendwie eine geilere Idee, so wenn man in Brasilien unterwegs ist oder so.
Stimmt.
Aber es ist schon so, also wir hängen schon sehr an den Leuten, die wir hier kennen, und hier kommen wir her. Von daher ist die Szene in Deutschland, deutsche Szene klingt schon wieder so nationsfixiert, aber die Szene in Deutschland ist schon das, wo wir herkommen, und so gesehen unser Zuhause, einfach weil auch die meisten unserer Bekannten daherkommen. Du doch auch.
Richtig, ich bin ein alter Deutschpunker, deswegen ist das schon.
Also wir sehen hier immer unsere Wurzeln, und ist nicht, dass wir jetzt sagen, oh, die brasilianische Szene ist irgendwie viel geiler oder in Russland ist jetzt alles viel cooler, und jede Szene hat da so halt ihre Eigenschaften, wie Atti schon sagte, und ja, man kann gucken, dass man halt von irgendwelchen cleveren Ideen quasi sich was abgucken kann und ja, die Eindrücke mitnimmt und im weiteren Austausch halt, dass irgendwo die Eindrücke halt, ja, was so sagt man denn, na gut.
Ja, das Beste überall.
Ne? Aber das stimmt, was Dom gerade sagt, finde ich auch. Also man nimmt echt so einige Kleinigkeiten mit irgendwie aus anderen Szenen, wo man so gespielt hat. Also zum Beispiel in Brasilien ist das so, dass wenn man da unter Freunden irgendwie in der Kneipe sitzt oder so, dann wird eine große Flasche Bier auf den Tisch gestellt und die wird dann verteilt und jeder hat sein Glas irgendwie. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. So bei uns rennt ja jeder halt so mit seiner Pulle rum irgendwie. Und das hat aber schon so...
Ja, so große Flaschen haben wir ja gar nicht über uns.
Ja, genau.
Ja, auch bei den Konzerten, da ist halt die Szene, die oder die Unterszenen, die vermischen sich da mehr. Wir haben ja oft hier, dass dann gibt's halt ja die Subgruppen da, die Mettler und die und die und die und die, und alle haben so quasi ihre Gigs, wo sie dann hinrennen. Und da ist da drüben schon noch irgendwie alles ein bisschen gemeinschaftlicher, und dann gibt's halt ein Konzert mit verschiedenen Richtungen und alle sind am Start und feiern auch schön zusammen.
Das ist natürlich geil, denn wenn man von allen 10 immer so das Beste rauspickt und das dann irgendwo zusammen umsetzt nachher, dann kann ja nur das Beste rauskommen irgendwo.
Ich würde ja, okay, das ist jetzt ein bisschen euphemistisch, aber im Prinzip, also ja, im Grundsatz ist es schon so ähnlich. Also wir betrachten das schon echt als Bereicherung, wenn wir in die Szenen anderer Länder da reingucken können und eingeladen sind. Und ja, wir finden das schon schön irgendwie, das so unserer Definition von Punk da zufügen zu können einfach.
Ich will mal einen Song von eurem neuen Album Trug, und dann quatschen wir gleich mal weiter.